Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Sie werden es vielleicht aus dem beruflichen Kontext kennen. Konferenzen und Besprechungen sind inzwischen weiter oft online. In unserem Leben hat die Corona-Pandemie eindeutig ihre Spuren hinterlassen. Wir sind seitdem digitaler unterwegs. Auch an den Schulen in Deutschland. Aber abseits von der Anschaffung der digitalen Technik wird und muss weiter diskutiert werden, wie diese sinnvoll im Unterricht genutzt werden soll. Dazu hat sich der Gymnasiallehrer und Publizist Nils B. Schulz gerade ausführlich Gedanken gemacht in seinem Essay »Kritik und Verantwortung – Irrwege der Digitalisierung und Perspektiven einer lebendigen Pädagogik«. Erschienen ist der Band gerade im Claudius Verlag. Ich grüße Sie, Herr Schulz.
Ja, ich grüße Sie auch. Guten Tag.
Sie verweisen auf das Lernen durch Beziehung. Warum wird die Art der Beziehung zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern beeinträchtigt, beziehungsweise warum kommt es zu einer Entfremdung, wenn eine Computertechnik genutzt wird?
Ja, das kommt dann, wenn sogenannte Unterrichtssettings oder Lehr-Lern-Settings, wie es in den neuen KMK-Papieren heißt, geändert werden. Das heißt, wenn Schüler immer mehr individuell an elektronischen, digitalen Geräten arbeiten und sogar Klassenstrukturen verändert werden. Das heißt, im Moment gibt es diesen wolkigen Begriff der digitalen Lernlandschaften, in denen dann die Jugendlichen allein mit ihren Geräten arbeiten. Und dadurch verschwindet meines Erachtens das soziale Gefüge. Und ich vertrete auch die Ansicht, wie das viele Entwicklungspsychologen, Anthropologen ja auch machen, dass Kinder, sagen wir im Alter bis zu 12 Jahren, vor allem in leiblichen Begegnungsräumen aktiv sein müssen, um nicht nur die sensomotorischen Fähigkeiten auszubilden, sondern um ein soziales Miteinander zu lernen. Und umso mehr das aufgelöst wird, umso stärker werden diese Bindungsprobleme auftreten.
Warum lassen sich die technischen Geräte, wie zum Beispiel das Tablet oder nehmen wir einen Computer, nicht als Mittel zur Vermittlung verstehen, wie ich zum Beispiel auch eine Tafel genutzt habe bisher oder das Buch?
Ja, da ist zunächst mal, glaube ich, ein wesentlicher Grundirrtum zu beseitigen, nämlich ein Medium ist nie ein Medium. Das hat schon Marshall McLuhan deutlich gemacht mit dieser Formel, the medium is the message, oder Günther Anders, der immer wieder insistiert hat, kein Mittel ist nur ein Mittel. Medien greifen in unsere Welt ein, subjektivieren uns auf neue Weise und zum Beispiel hat ein Tablet eine völlig andere Affordanz, das heißt einen Angebotscharakter, als ein Buch. Es hat ein hohes Ablenkungspotenzial, auch eine digitale Tafel, ein interaktives Whiteboard hat eine völlig andere Affordanz und Sie können zum Beispiel an digitalen Tafeln, an denen Sie scrollen müssen, bestimmte Tafelbilder gar nicht mehr entwickeln. Also normalerweise entwickelt man Philosophie oder im Deutschunterricht von links nach rechts, wenn ja ein Tafelbild, das auch die ganze Stunde für Schülerinnen und Schüler sichtbar ist. Das geht so einfach nicht mehr, weil sie ständig auch das Bild wegscrollen müssen. Das sind jetzt ganz einfache Beispiele dafür, dass es hier nicht um Ersetzung geht, sondern dass neue Strukturen auch etabliert werden.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Verheißung oder die Hoffnung auch ist, wenn wir Tablets, Computer mehr im Unterricht nutzen, dass es für die Lehrkräfte eine Art Erleichterung ist, weil sie ja dann auch den vollen Klassen, also sehr viele Schülerinnen und Schüler sitzen ihnen gegenüber und der großen Diversität möglicherweise besser gerecht werden können. Sehen Sie diesen Aspekt auch?
Naja, Sie müssen ja, wenn Sie es ernst nehmen, auch die Kinder und Jugendlichen, die einzeln an iPads oder Tablets arbeiten, auch betreuen und Sie müssen mit ihnen über die Arbeiten sprechen. Es sei denn, Sie schalten irgendwann um auf Lernprogramme mit Learning Analytics System, die die Kinder steuern und vermessen und sie dann immer mehr zurücktreten. Das ist ja eine etwas gruselige Vision, die auch der IT-Wissenschaftler Jaron Lane ja mal formuliert hat, dass der Lehrer im schlimmsten Fall dann verschwindet.
Sehen Sie diese Gefahr gerade?
Ja, man kann sie beobachten, allein schon dadurch, dass der Begriff des Lehrers ja ersetzt wird durch den Lernbegleiter. Mhm. Also auch in den offiziellen Papieren ist immer mehr von Coaches, von Lernbegleitern die Rede als von Lehrern. Und das ist eine Vision, die ich für nicht ausgeschlossen halte.
In welcher Verantwortung sehen Sie an dieser Stelle die Lehrerinnen und Lehrer auch selbst, wenn es um den digitalen Unterricht geht?
Na, ich sehe sie insofern in der Verantwortung, dass ich denke, dass sich jeder im Moment existenziell dazu verhalten muss. Wir müssen uns fragen, was heißt es, Lehrer zu sein im digitalen Zeitalter. Denn dass sich seit der Erfindung des Internets etwas geändert hat, ist völlig klar. Und die Aufgabe und die Verantwortung von uns ist, sich damit auseinanderzusetzen. Man muss nicht zu den gleichen Schlüssen kommen, zu denen ich in diesem Buch komme, aber es muss ein Reflexionsprozess stattfinden, a, medienphilosophisch und b, pädagogisch. Das, glaube ich, ist die Hauptverantwortung.
Das ist der Appell sozusagen an die Lehrkräfte, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Gleichzeitig haben Sie auch die Forderung, dass wir die Jugendlichen, die Kinder und Jugendlichen in den Schulen zur Medienmündigkeit erziehen sollen. Was heißt das konkret?
Ja, der Begriff stammt nicht von mir. Paula Bleckmann, Medienpädagogin, hat den publik gemacht und Medienmündigkeit, dazu gehören Dinge wie Reflexivität, Zeitsouveränität, also als Jugendlicher den Geräten nicht ausgeliefert ist, dass man versteht, wie sie funktionieren, dass sie in Austausch kommen, in Dialog mit anderen, das ist ein wichtiger Punkt von Medienmündigkeit. Und da ist dann die Frage, ab wann können das Kinder und Jugendliche überhaupt sein?
Und welcher Schluss ist, kommt da?
Ich würde sagen, dass die Schulen bis zum Alter von 12 eigentlich frei sein sollten, möglichst frei von Bildschirmmedien. Also wann sind Kinder entwicklungspsychologisch in der Lage, bestimmte Funktionen überhaupt erst zu begreifen?
Und sagen Sie nochmal, warum Sie sich dagegen wenden, dass man Medienmündigkeit, nicht Medienkompetenz, das habe ich gelernt, Medienmündigkeit fächerübergreifend in Angriff nimmt?
Naja, ich plädiere dafür, dass es ein eigenes Fach geben soll.
Warum?
Weil ich denke, man braucht Lehrkräfte, die dafür besonders ausgebildet sind. Also meine Idealvorstellung wäre, dass Lehrer an der Universität in den Fächern Informatik und Sozialpsychologie, Bildungsphilosophie ausgebildet werden, um in einem Fach Medienkunde zu unterrichten. Wenn man das jetzt fächerübergreifend macht, wie es die KMK fordert, dann ist meines Erachtens viel zu viel Wildwuchs im Gange. Und wenn das, also es wird ja ständig von der digitalen Disruption gesprochen und davon, dass wir in ein neues Zeitalter eintreten. Wenn das wirklich so ist, warum dann nicht Medienkunde oder Medientheorie? Das ist unbedingt wichtig, wenn, und das stimmt ja auch, digitale Medien den Alltag von jungen Menschen so beherrschen.
Die Erziehung zur Medienmündigkeit ist möglicherweise ein Ausweg aus der kritiklosen Digitalisierung der Schulen. Das jedenfalls sagt Nils B. Schulz. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
Ja, ich danke auch.